Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Die Spur des Silbers von Tilman Bendikowski. Siebtes Kapitel: Der Fluch des Silbers, Teil 2. Es liest Uhland Sparlinger. Insgesamt wurden vom 16. bis zum 19. Jahrhundert wohl mehr als 11 Millionen Menschen aus Afrika in die neue Welt verschleppt. Allerdings geht die Zahl der Opfer dieses Sklavenhandels noch über diese Zahl deutlich hinaus. Wohl 1,5 Millionen Menschen starben während der Transporte. Und die mit der Versklavung einhergehende Gewalt in Afrika, Entführungen und Kriege, forderte weitere Tote. Auch führte die Verschleppung der Menschen zu einem langfristigen demografischen Verlust, weil das natürliche Bevölkerungswachstum des Kontinents gebrochen wurde. Nach entsprechenden Modellrechnungen hätte die Bevölkerung allein des Subsahara-Raums, aus dem die Menschen nach Amerika, Nordafrika und in den arabischen Raum verschleppt wurden, um das Jahr 1850 rund 100 Millionen Menschen betragen können, lag aber nur bei 50 Millionen. Der transatlantische Sklavenhandel bedeutete mithin nicht nur millionenfaches individuelles Leid, sondern beeinträchtigte vermutlich auch die Entwicklungs- und damit Zukunftschancen ganzer afrikanischer Regionen. Das Silber ölte diesen Kreislauf des Handels mit Rohstoffen aus Amerika, Waren aus Europa und Sklaven aus Afrika. Die Kaufleute dieses internationalen Handels bezahlten die europäischen Hersteller mit Silbergeld. Und diese tauschten in Amerika die Waren aus Europa, wie auch die Sklaven aus Afrika, größtenteils gegen die amerikanischen Plantagenprodukte ein. Die verschifften sie wieder zur Verarbeitung nach Europa. Der Kreislauf war geschlossen. Doch blieb dieser Warenverkehr von Beginn an nicht nur auf den transatlantischen Raum beschränkt. Schließlich war der Atlantik längst mit dem Indischen Ozean und dem Pazifik verbunden. Silber aus den spanischen Kolonien gelangte zugleich nach China und Indien, asiatische Produkte im Gegenzug auf die amerikanischen und die europäischen Märkte. Indische Baumwolle, welche die Kaufleute der Ostindien-Kompanien selbstverständlich mit Silber bezahlten, wurden nach Europa transportiert, verarbeitet und dann wieder exportiert. Und gerade Produkte aus indischer Baumwolle waren auch bei den Sklavenverkäufern in Afrika sehr begehrt und der Sklavenhandel damit Teil des globalen Handels. Die Europäer verdienten gut an diesem Welthandel. Doch er hatte, was das Silber als zentrales Schmiermittel des großen Handelsgeschehens anbetrifft, einen erheblichen Nachteil. Wie erwähnt, landete ein erheblicher Teil des weltweit vertriebenen Edelmetalls letztlich in China. Die europäischen Länder, vor allem das im indischen und asiatischen Raum agierende England, beklagten zunehmend das für sie daraus resultierende Handelsdefizit. Die britische Regierung versuchte zunächst auf politischem Weg in China für den Absatz europäischer Waren zu werben. Doch eine königliche Delegation scheiterte im Jahr 1793 mit ihren Versuchen der Kontaktaufnahme. Sie wurde in Peking nicht einmal zu einer Audienz zugelassen, weil die angereisten Engländer sich weigerten, die geforderten Verbeugungen vor dem Kaiser vorzunehmen. Ein Abkommen über gegenseitige Handelsbeziehungen kam wohl auch deshalb nicht zustande. Aber schon zuvor hatten sich die Engländer einen alternativen Plan zurechtgelegt, der allerdings keineswegs diplomatischer Natur war, sondern im Grunde verbrecherisch. Wenn die Chinesen im Tausch gegen ihre Waren keine europäischen Produkte akzeptierten, die Engländer aber nicht mehr mit Silber bezahlen wollten, könnte man ihnen im Gegensatz womöglich Rauschgift anbieten. Da bot sich, aus englischer Sicht, naheliegenderweise Opium an. Die East India Company hatte vom britischen Parlament im Jahr 1773 das Monopol für den Anbau und den Verkauf des Rauschmittels in Indien erhalten, und jetzt nutzten englische Kaufleute das Suchtpotenzial der Droge, um in China auch ohne das wertvolle Silber an die begehrten chinesischen Exportwaren zu gelangen. So begann ein schmutziges, aber gewinnbringendes Geschäft. Opium macht die Menschen süchtig. Und wer es schafft, die Menschen von dieser Droge abhängig zu machen, kann mit einem garantierten und steigenden Absatz rechnen. Die kaiserliche chinesische Regierung hatte gegen diese Machenschaften keine wirkliche Chance. Das erste Rauchverbot von Opium durch den Kaiser konnte die Nachfrage und die bald einsetzende massenhafte Sucht nicht eindämmen. Weil die Briten wussten, dass sie gegen den Wunsch und die Gesetze der chinesischen Regierung verstießen, verhielten sie sich wie Dealer im großen Stil, indem sie beim Opiumhandel auf Schmuggel und illegale Einfuhr setzten. Entlang der gesamten Südküste Chinas wurde das Rauschgift von englischen Schiffen heimlich auf kleine, flinke und schwer bewaffnete Ruderboote verladen, damit an Land und über bestens organisierte Netzwerke in das Landesinnere gebracht. Im Gegenzug erhielten die Europäer Baumwolle, Tee und sogar Silber. Ab den 1770er Jahren stieg der chinesische Import der Droge sprunghaft an. 4.000 bis 5.000 Kisten zu 63,5 Kilogramm jährlich Ende des 18. Jahrhunderts. Einige Jahrzehnte später waren es bereits 40.000 Kisten, 2,5 Millionen Kilogramm reines Rauschgift pro Jahr. Der Import des Rauschmittels hielt an und die Zahl der Süchtigen stieg unaufhörlich. Um 1800 soll es in China bereits 2 Millionen Opiumsüchtige gegeben haben. Im 19. Jahrhundert rauchten schätzungsweise 10% aller Chinesen Opium. Noch im gesamten 19. Jahrhundert war Opium der Hauptexportartikel des Westens nach China. Schon Zeitgenossen machten sich über die Verderblichkeit dieses Handels keine Illusionen. Die Europäer wollten in China weder Kolonien gründen noch Eroberungen machen. So kritisierte ein christlicher Missionar im Jahr 1838. Wenn sie das Opium einführen, so geschieht es einzig, um ihre Gewinnsucht zu befriedigen. Und dies auf Kosten der Rauschgiftsüchtigen. Für die Briten lohnte sich das Dealen mit dem Rauschgift im großen Maßstab. Hatte die britische Wirtschaft zuvor über das große Handelsdefizit geklagt, das vor allem durch die beträchtlichen Teeimporte aus China entstand, änderte sich die Handelsbilanz durch das Opium grundlegend. Schon ab 1825 floss nun mehr Silber aus China hinaus, als hereinkam. Allein 1831 bis 1833 waren es 10 Millionen Unzen. Im Grunde gelang es damit den Briten mit unlauteren Mitteln, erstmals seit dem Mittelalter den globalen Strom des Silbers zumindest in dieser Region nicht nur zu stoppen, sondern umzukehren. Was für die Briten ein Erfolg war, bedeutete zusätzlich zum Elend von Millionen Süchtigen für die chinesische Wirtschaft ein Desaster. Durch den Abfluss des Silbers stieg im Reich der Mitte der Preis für das Edelmetall drastisch an und in der Folge verlor auch das Kupfergeld zunehmend an relativem Wert. Das aber als alltägliche Währung für den Kleinhandel und für die Gehälter unverzichtbar war. Für eine Unze Silber musste bald das Doppelte oder Dreifache in Kupfermünzen bezahlt werden, folglich stiegen die Preise. Unter der nun einsetzenden Inflation litten vor allem Arbeiter und Soldaten, die ihre Gehälter weiterhin in den nur weniger wertvollen Kupfermünzen erhielten, aber ebenso die Bauern. Sie mussten ihre Steuern trotz der Inflation gezwungenermaßen in Silber zahlen, für das sie nun erheblich größere Mengen Kupfermünzen benötigten. Und schließlich bezahlte China auch noch einen hohen militärischen Preis für die britische Attacke auf die Gesundheit des Volkes und die Silbervorräte des Landes. Als das Reich 1839 versuchte, die Einfuhr von Opium durch die Briten endgültig zu unterbinden, schickte England Soldaten. Damit begann der britisch-chinesische Opiumkrieg von 1840 bis 1842. Britische Flottenverbände griffen das Reich der Mitte an, das den europäischen Angreifern militärisch nicht gewachsen war. China willigte gezwungenermaßen in den Friedensvertrag von Nanking ein, der für das Land eine Demütigung war, weil es sich nun den wirtschaftlichen Ansprüchen westlicher Mächte unterwerfen musste. Zahlreiche Häfen mussten fortan zwangsweise für den Handel geöffnet werden. Hongkong wurde zwangsweise an England abgetreten und 21 Millionen Silberdollar wurden als Reparationen festgesetzt. Ein weiterer Schritt, den Silberabfluss Richtung Asien umzukehren. Nach dem Zweiten Opiumkrieg, den Großbritannien und Frankreich von 1856 bis 1860 gegen China führten, wurde die chinesische Führung zu weiteren Zugeständnissen im Handel mit den westlichen Nationen gezwungen. Die westlichen Mächte konfrontierten China mit ihren Vorstellungen von der modernen Welt. Sie setzten nicht nur auf die Überlegenheit ihrer Waffen, sondern handelten, wie es treffend formuliert wurde, mit der kühlen Logik ihrer Ökonomie und der moralfreien Ideologie des Nationalismus. Rückblickend erscheint der Opiumkrieg wie das erste moderne Verbrechen, das der Westen an China verübte. Und die Geschichte vom eingesparten Silber und dem eingeführten Opium vergiftet die Beziehung zwischen China und dem Westen bis in unsere Gegenwart. 1950 rechnete die Kommunistische Partei Chinas mit diesem Teil der Geschichte ab. Seit über 100 Jahren sind die Imperialisten in unser Land eingedrungen, haben mit Gewalt Opium eingeführt und unserem Land geschadet. Das Silber, genauer die Jagd nach Silber, war zu einem Fluch geworden. Zu viel von diesem Edelmetall war nach Europa geströmt, hatte erheblich dazu beigetragen, dass viel zu viele Kriege geführt werden konnten. Zudem hatte der große Silberregen letztlich Spanien arm gemacht und darüber hinaus die erste weltweite Inflation ausgelöst. Außerdem ölte das Silber nicht nur einen friedlichen Welthandel, sondern auch den Menschenhandel zwischen Afrika und Amerika sowie den Opiumhandel der Briten nach China. Indem sich das Silber um die ganze Welt verteilte, kamen aber auch immer mehr Menschen in Kontakt mit dem Edelmetall. Sein Besitz war nun nicht mehr nur das Vorrecht der Mächtigen, wie es über weite Strecken des Mittelalters der Fall gewesen war. Es gehörte bald zum Alltag, eroberte mit seinem Glanz und seinem Wert die Herzen der Menschen. Fortan war es auch immer das Silber des Volkes. Sie hörten Die Spur des Silbers von Tilman Bendikowski. Siebtes Kapitel: Der Fluch des Silbers, Teil 2. Es las Uland Sparlinger.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.